Wir beginnen diesen Morgen jetzt auf den höchsten Gipfel von der messianischen Prophetie oder auf den tiefsten Punkt von der messianischen Prophetie. Das Kapitel, das wir miteinander anschauen wollen, ist für die messianisch gläubigen Juden das wichtigste Kapitel der Bibel. Es ist Jesaja 53. Der Jesaja hat ja gelebt im Jahr 740 bis 680 vor Christus, gewirkt in dieser Zeit. Ich werde jetzt nicht näher darauf eingehen. Und ab dem 40. Kapitel hat er zwei Linien, die er uns aufzeigen. Einerseits ist es der Knecht des Herrn und auf der anderen Seite der Arm des Herrn. Und im 53. Kapitel kommen die beiden Linien zusammen. Und auch daraus gibt es einen Höhepunkt. Wir lesen miteinander vom Jesaja 52 die letzten drei Verse und nachher Jesaja 53. Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Er wird erhoben und erhöht werden und sehr hoch sein. Wie sich viele über dich entsetzt haben, so entstellt war sein Aussehen, mehr als das irgendeines Mannes, und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder. Ebenso wird er viele Nationen besprengen. Über ihn werden Könige ihren Mund schließen, denn sie werden sehen, was ihn nicht erzählt haben, und sie werden hören, was sie nicht wahrnahmen. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Wem hat der Arm des Herrn offenbart? Er ist wie ein Trieb von ihm aufgestoßen und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hat er kein Aussehen, das uns gefallen hätte, an ihm gefunden. Er war verachtet und von Menschen verlassen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünde willen. Die Strafe liegt auf ihm zu unserem Frieden, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinem Scherer, und er tat seinen Mund nicht auf. Aus Bedrängnis und Gericht wurde er hinweggenommen, und er wird über seine Generation nachsinnen. Denn er wurde abgeschnitten vom Land der Lebendigen. Wegen des Vergehens seines Volkes hat er ihre Strafe getroffen. Man gab ihm bei Gottlosen sein Grab, aber bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tod, weil er kein Unrecht begangen hatte und kein Trug in seinem Munde gewesen ist. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen. Er wird seine Tage verlängern. Und was dem Herrn gefällt, das wird durch seine Hand gelingen. Um der Mühsal seiner Seele willen wird er Frucht sehen. Er wird sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird der Gerechte, mein Knecht, den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen, und ihre Sünden wird er sich selbst aufladen. Darum werde ich ihm Anteil geben unter den Großen, und mit Gewaltigen wird er die Beute teilen. Dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und sich zu den Verbrechen zählen ließ. Er aber hat die Sünder vieler getragen und für die Verbrecher Fürbitte getan. Die drei letzten Verse vom Jesaja 52 sind im Grunde genommen die Zusammenfassung vom ganzen Jesaja 53. Wenn ich die Verse ganz kurz aufzeige, ist das ganze Leben drin vom Herr Jesus. Im Vers 13 ist seine Erniedrigung und da steht, siehe, mein Knecht. Und immer wieder, wenn der Prophet sagt, siehe oder höre, da kommt etwas ganz Wichtiges. Da will er unsere ganze Aufmerksamkeit auf sich ziehen und dann sagt, jetzt muss schlossen. Jetzt ist es entscheidend, was kommt. Und da auch wieder. Und dann tut er die Erhöhung vom Herrn Jesus schildern, wie er an der Auffahrt zurückgegangen ist und jetzt beim Vater in der Gegenwart Gottes sitzt zu seiner Rechten und ihm die ganze Macht übergeben worden ist. Aber bevor das hätte passiert werden können, kommt der Vers 14 und da steht, wie sich viele über dich entsetzt haben, so entstellt war dein Aussehen. Und dann ist es Geiselung beschrieben, was da passiert ist. Und in der Geiselung zur damaligen Zeit hat es ja zwei Varianten gegeben. Das eine war die jüdische Geiselung und das andere die römische. Die jüdische ist mit Lederriemen passiert, wo man Holz befestigt sind und die ist immer 39 Schläge gegangen. Dann nach dem Gesetz hat es nicht mehr wieder 40 dürfen sein. Und dass die das machen, das Gesetz nicht brechen, wenn sie sich allenfalls verzählen, haben sie immer einen vorher aufgehört. Und darum haben sie 39 Schläge gemacht. Was bei den jüdischen Geiselung war, die Schläge sind über den Rücken gegeben worden und die haben nie zum Tod geführt. Von Paulus lesen wir, dass er 5-mal geiselt worden ist. Aber jetzt haben wir es hier mit der römischen zu tun. Und der Herr Jesus ist mit der römischen Geiselung geiselt worden. Dort sind die Lederriemen sind länger gewesen und vorne dran sind Knochensplitter, Glas oder Metall gemontiert worden. Und durch das, dass sie zugeschlagen haben, sind die Schlingen oft um den Körper herum, haben eingehängt und dann haben sie zurückgerissen. Und so ist der ganze Körper von diesen Schlägen getroffen gewesen. Sie haben auch nicht nur auf den Rücken, sie haben auch ins Gesicht geschlagen, sie haben vorne geschlagen. Also der ganze Körper ist bei einem, der geiselt worden ist, eine offene Fleischwunde gewesen. Und darum bringt da der Jesaja, bringt er den Vergleich und sagt, er war nicht mehr wie ein Mann oder wie irgendein Mensch. Das heisst, nach einer römischen Geiselung hat man den Mensch nicht mehr erkannt. Man hat nicht mehr gewusst, wer das war. Der hat so leid ausgesehen. Und der Jesaja tut das da ganz kurz und knapp darstellen, schreiben. Aber es ist mir wichtig, dass es uns bewusst ist, dass wir sehen, was es ihn gekostet hat. Was unsere Schuld, unsere Sünde für eine Sühnung gebraucht haben. Es ist nicht einfacher oder billiger gegangen. Dann im Vers 15, im letzten vom 52. Kapitel, kommt er wieder ins Positive, wo er sagt, ebenso wird er viele Nationen besprengen. Wenn das heisst, Nationen besprengen, so ist das der Gedanke drin von der Reinigung, den er jetzt allen anbieten kann und wo viele Nationen, viele Menschen entgegennehmen aus all diesen Völkern. Über ihn werden Könige ihren Mund schließen. Das ist für mich das Zeichen vom Respekt. Wenn er kommt, wenn er anwesend ist, hat alles andere zu schweigen und man lässt, was er jetzt als König, was er als Herrscher zu sagen hat. Das ist ein krasser Gegensatz zu seinem Erdenleben, wo ich jetzt am Anfang vom 53. Kapitel beschrieben ist. Also da im ersten, die ersten drei Vers, möchte ich als Erhöhung überschreiben und jetzt die nächsten drei, die ersten drei vom 53. kommen als Erniedrigung. Es sind 5-mal 3 Verse, die Abschnitte, die wir heute anschauen. Und jetzt der Niederigung steht da, es fängt so an, wer hat unserer Verkündigung geglaubt, wem ist der Arm des Herrn offenbar? Und das tun jetzt die Juden, die ihn erkannt haben, in der Rückblende über ihr Volk schreiben. Darum ist sie in der Vergangenheit geschrieben, auch gerade die folgenden Verse, ab Vers 4 und der folgenden. Ob schon 700 Jahre später passiert ist, haben sie es da bereits in der Vergangenheit geschrieben. Weil die Juden zuerst zu dem Punkt haben müssen, kommen, zu dem Schritt, dass sie es erkannt haben, dass das der Messias ist. Und darum ist es da nachher so eindrücklich geschrieben. Jetzt sagt er da, er ist wie ein Trieb aufgeschossen aus dürrem Erdreich. Also etwas Unscheinbares. Etwas, was man eigentlich nicht beachtet hat, ist da passiert. Er fährt nachher weiter und sagt, es sei keine Gestalt und keine Pracht in ihm gewesen. Nichts Attraktives. Man hat von ihm weggeschaut, wenn er gekommen ist. All die Bilder, die heute auch in den Kinderbüchern über den Herr Jesus gezeichnet sind oder Gemälde, die gemalt werden, ich habe mit dem nicht ein Problem, aber wenn wir ihn nach denen gesucht hätten auf der Welt, hätten wir ihn auch nicht gefunden. Weil es entspricht nicht dem, was der Jesaja sagt, wie er war. Er war eine Person aus einer armen Familie, ungeachtet, verachtet und auch vom äußeren Erscheinen absolut nichts Attraktives. Und dort können wir bereits auch wieder stillstehen und uns fragen, warum hat er das so wollen? Und ich denke, im Gesamtzusammenhang kommt er da all denen auch entgegen, die in dieser Situation sind, auf diesen Stufen sind und nicht in der Oberschicht, dass er dort eingestiegen wäre und dort verkehrt wäre, sondern seine Erniedrigung ist bis auf die Erde und dort zu den Tiefsten runtergegangen. Und das tut uns da der Jesaja in diesen ersten Versen auch sehr eindrücklich schreiben, dass wir keinen Gefallen an ihm gehabt haben. Und darum sind sie auch achtlos an ihm vorbeigegangen. Sie haben ihr Bild, das sie vom Messias hatten, ist einer gewesen, der irgendwo auf den Thron kommt und wird regieren, den Zügel wird in die Hand nehmen. Sie haben ihn gar nicht so erwartet und auch nicht so wollen. Im Vers 3 sagt er nachher, er war verachtet und von Menschen verlassen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Ja, das vielleicht einmal erzählt, die Begebenheit, wo einer einen schweren Unfall hatte auf dem Bau, den ich gut gekannt habe. Und ich bin dort, wo er auf der Intensivstation war, bin ich bei dem vorbeigegangen. Und ich bin dort überrascht gewesen. Ich habe nicht gedacht, dass man das so viel macht. Der Mann ist da so aufgehängt gewesen, völlig entstellt und verstellt, ist da verschlagen gewesen, ganz leid geschwollen, der Arm ist draussen gewesen, 10 cm und so weiter. Einfach eine Kreatur, die hat bedenklich ausgesehen. Und nachher, wenn man so ein Bett herkommt, sollte man ja schon machen, dass der Betroffene nicht gerade den Schock einem anmerkt und sagt, Mensch, wie siehst du aus? Was ist dir passiert? Sondern, dass man doch eher wieder mutmachend auch von der Bibel her etwas sagen kann. Da beim Herr Jesus ist es so gewesen, dass man wegschauen musste. Man hat es nicht mehr ausgehalten. Er war so zugerichtet gewesen. Für uns, für meine, für deine Schuld. Jetzt ab dem vierten Vers sehen wir zynisch, wie er sich für uns alle hingegeben hat. Es steht da, jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen, unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen und jetzt kommt immer wieder wir und er. Und darum, vielleicht komme ich am Schluss nochmal zu dem Gedanken, aber ich will das hier einfügen. Die Juden, die haben ja mit zwei Messias funktionieren in der heutigen Zeit. Sie sagen, das hier ist der Sohn des Josefs. Das ist nicht der rechte Messias. Der rechte ist anders. Und dann tun sie noch sagen, das hier ist auf ihr Volk bezogen. Sie haben so viel Unrecht müssen erleiden. Ihnen ist so viel Negatives da geworden von der Menschheit drumherum. Und sie sehen sich da ein bisschen drin. Und wenn ich das lese, muss ich sagen, das braucht schon viel Fantasie, um das so auszulegen, weil immer wieder steht er und wir. Und da tut die Bibel ganz klar von zwei Personen reden. Er ist der Messias, der Herr Jesus, und wir ist Volk, da für Israel, aber wir dürfen uns alle auch da reinnehmen. Wir aber hielten ihn von Gott bestraft und geschlagen. Sie haben gedacht, das hat er verdient. Der hat ein leides Leben geführt. Dabei ist er für unsere Sünde gegangen, wenn er es da nachher im Vers 5 sagt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünde willen. Die Strafe liegt auf ihm zu unserem Frieden. Das war mit der Grund gewesen, nebst dem, dass er den Willen Gottes hat wollen tun, dass er uns den Frieden wieder bringen kann. Und die Menschheit dem Frieden nachjagt und viel Geld zahlt für Frieden. Wenn wir schauen, all die Angst, die heute ist in diesen verschiedenen Ländern und Städten, vor diesen Anschlägen und vor allem Möglichen, und wir dürfen da im Herr Jesus einen tiefen, wunderbaren Frieden haben. Im Wissen, meine Vergangenheit ist geregelt, meine Gegenwart und meine Zukunft ist in seiner Hand. Jetzt möchte ich da bei den Sünden noch ein paar Gedanken weiter sagen, was kann das sein? Gott hat uns den Maßstab gegeben, diesen 10 Gebote. Und auf den ersten 9 Gebote ist auf jedem Einzelnen Todesstrafe. Auf dem Zehnten ist sie nicht, weil das Zehnte erst in Gedanken abspielt, noch nicht zur Tat gekommen ist. Und wenn das auch noch zur Tat kommt, ist sie dort drauf auch noch. Das heisst, wir können mit dem nicht spielen. Wenn du mit dem Eigentum, mit Fremdem nicht klar bist, du hast dir etwas angeeignet, das dir nicht gehört, ist im Alten Testament Todesstrafe drauf gewesen, vom Gesetz her. Und jetzt sagt da die Bibel, der Prophet, dass Jesus für mich ans Kreuz gegangen ist. Das wäre mein Weg gewesen, es wäre dein Weg gewesen. Er hat dort am Kreuz geendet, wie die anderen zwei Verbrecher. Aber jetzt haben wir einen, der ist für uns dort hergegangen. Er hat für uns all das auf sich genommen und hat für uns Sühne vollbracht. Jetzt kann ich noch ein bisschen in feinere Bereiche hingehen. Neid, Unversöhnlichkeit, Hass, Geiz, all die Süchte und Bindungen, die uns die Welt anbieten, all das, was uns von Gott wegzieht, von Gott weghaltet, es wird uns den Tod bringen. Wenn wir das nicht akzeptieren und dankbar annehmen, was er da für uns gemacht hat. Der Jesaja fährt weiter und sagt, wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Wie ist heute Menschheit? Jedes Einzelne merkt das immer wieder selber, prägt vom Ego. Es muss für mich stimmen letztlich. Und wenn es bei mir stimmt, wenn es für mich aufgeht, ist es gut. Und wenn es für mich nicht aufgeht, habe ich ein Problem. Es dreht sich nur immer um dich selber oder um mich selber. Und das sagt da der Jesaja 700 vor Christus, jeder sah auf seinen Weg. Der Mensch ist gleich geblieben und Gott sei Dank ist Gott gleich geblieben, auch bis heute. Und darum hat er da eine ewige Erlösung vollbracht. Wir sehen in diesen Versen inne die unaussprechliche, die unfassbare Liebe von Gott und von seinem Sohn, dass sie die Wege gegangen sind. Und jetzt möchte ich da die Frage in den Raum stellen, wie tun wir dieser Liebe begegnen? Was tun wir da erwidern? Wie können wir das? Und da möchte ich nur ein Stichwort in den Raum stellen, und das ist mit Hingabe. Indem wir unser Leben dem hingeben, wo sein Leben für uns hingegeben hat. Ich will ganz kurz anfangen, der Hugo hat es erwähnt, eingangs von der grössten Katastrophe, die passiert ist auf dieser Erde, das ist der Sündenfall. Wo Gott die ersten Menschen im Garten Eden gesetzt hat als Krone von der Schöpfung, ihnen alles anvertraut und übergeben hat, ist der Satan gekommen und hat ihnen Gott die Frage gestellt. Er hat gesagt, er mag uns best und noch nicht gewinnen. Wenn ihr von dem Baum esset, der verboten ist, dann werden eure Augen aufgetan. Und damit hat er sie kippen können. Sie haben der Schlangenwahrheit mehr vertraut als Gottes Wahrheit und sind zu Fall gekommen. Und haben damit die ganze Schöpfung mit ins Elend gezogen. Und darum ist 4000 Jahre später, als jetzt vor 2000 Jahren, der Herr Jesus auf die Erde gekommen. Die Herrlichkeit beim Vater verlassen, ist Mensch geworden, um uns wieder zurückzuerkaufen. Mit seinem Blut, mit seinem gebrochenen Leib, wie wir es jetzt im Abendmahl auch miteinander gefeiert haben. Und das ist da bereits dargestellt, das ist uns da so also aufgezeigt. Jetzt, was bedeutet Hingabe? Auch die Erklärung haben wir eigentlich am besten in der Bibel drin. Für mich ist sie beim Passalam dargestellt, wo das Volk Israel bei Ägypten aus der Knechtschaft raus hat wollen ziehen, hat ihnen Gott gesagt, es muss jede Familie ein Lamm nehmen. Und tun das 3 Tage, 4 Tage beobachten, vom 10. bis zum 14. Und dann tun das Schächten. Und tun das Blut an die Türpfosten streichen und an die Oberschwelle. Und dann, wo sie raus sind, ist damit nicht alles abgehakt gewesen und sie sind in Freiheit, sondern er hat dort gesagt, und in Zukunft ist der Erstgeborene, ist mir, das ist mein Eigentum. Und ich will den zum Priesterdienst. Das heisst, das ist Hingabe. Dort hat durch das Opferlamm, durch das Passalamm, hat immer der Erstgeborene überlebt in jeder Familie. Und jetzt sagt Gott, der gehört mir. Ist bei uns nicht gleich. Wenn wir in seine Nachfolge gekommen sind, gehört mein Leben, gehört dein Leben ihm. Und da wird ja Römer 12, 1 und 2 erinnern, wo das sehr schön zeigt. Oder Apostel Paulus sagt, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, das euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Gott hat Gemeinschaft mit uns wollen und er will sie wieder und jetzt ist sie hergestellt. Und jetzt ist einfach die Frage, wie stark ist mein Verlangen für Gemeinschaft mit ihm? Mache ich das auf eine ganz individuelle Art, immer an dem Ort, wo ich gerade bin, oder bin ich auch bereit, Zeit zu investieren und zu sagen, ich komme dort zusammen, wo die Gläubigen sich versammeln. Denn dort, wo zwei oder drei zusammen sind, bin ich in ihrer Mitte, stellen wir uns das vor. Er lädt uns ein, an die Woche durch teilzunehmen. Etwas Wunderbares und wir wollen das machen, wir wollen teilnehmen. Er fährt weiter nachher mit der Aufteilung oder mit den Aufzählungen. Es kommt die Erhebung von Vers 7 bis 9. Zuerst nochmal, wenn er abgeschnitten worden ist aus dem Lande der Lebendigen und dann wird er erhöht. Jetzt noch eine Frage da drin auch, die ist klar beantwortet. Man hat etwa Diskussion, ist jetzt die Kreuzigung, geht die aufs Konto der Juden oder geht die aufs Konto der Römer? Wer hat die eigentlich gemacht? Die Juden haben ihn verurteilt und sie haben zu wollen, dass es gemacht wird und die Römer haben es gemacht, aber wer ist jetzt schuld? Und da gibt es einen anderen Aspekt. Es steht da im Vers 10, doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen und er hat das Schuldopfer wählen. Und beim Schuldopfer möchte ich einfach nochmal an den Aspekt erinnern, wo wir in den Bibelstunden angeschaut haben, ob Schuld- oder Sündopfer ist. Aber es gefällt mir jetzt da, steht Schuldopfer in den Elberfeldern. Das ist das Opfer, das mit einer 120%igen Gutmachung hat müssen gut gemacht werden. Jetzt können wir sagen, schon eine 100%ige Gutmachung ist vor dem Gesetz in der Ordnung. Wenn du deine Schuld auf der Bank retour zahlt hast, zu 100%, hast du keine Schuld mehr. Und da in der Bibel ist es mit 120% angegeben. Das heisst, man hat dem Fünftel drüber rein müssen geben. Und er hat das so vollbracht. Der Herr Jesus hat für dich und mich, für unser Leben, für unsere Schuld, eine 120%ige Gutmachung gemacht. Und jetzt steht da das schön und da schauen wir in die Zukunft und da dürfen wir heute schon drin sein. Das heisst, wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern. Können wir einen, der ausgepeitscht worden ist und dort schon fast gestorben ist und nachher gekreuzigt wird, kann der seine Tage noch verlängern und kann der noch Frucht sehen, weiter raus. Der ist tot, der Mann. Der gibt's nicht mehr. Aber das zeigt uns mit diesen Versen gerade, dass er nicht im Tod geblieben ist, sondern am dritten Tag auferstanden ist. Und darum wird er Nachkommen sehen und er wird seine Tage verlängern. Er geht nachher weiter und zeigt den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen und ihrer Sünde wird er selbst auf sich laden. Und jetzt ist die Frage heute, Morgen an jedes Einzelne, hast du dir zu seiner Gerechtigkeit verhelfen lassen? Oder bist du selber noch dran, ein bisschen am Probieren und am Schauen und am Sagen, ja, ich habe eigentlich nicht viel Schlechtes gemacht, wenn alle so würden leben, wie ich, sehe ich es besser aus auf der Welt. Das kann sein, das ist möglich. Aber auch das beste Werk von dir ist vor Gott nicht gut genug, wenn es nicht im Herr Jesus passiert ist. Ist ein Sklav gsi und der ist eigentlich recht gut ausgekommen mit seinem Herr, mit dem Meister. Und er hat ihm auch treu geholfen, treu für ihn da gsi. Und eines Tages hat sich der Sklav bekehrt. Er hat eine Botschaft gehört, das Wort bekommen und hat sich bekehrt. Der Meister hat das Wort auch gelesen, ihm hat das nichts gesagt. Und dann ist der Meister eines Tages zum Sklav gekommen und hat gesagt, du, Sam, ich weiss nicht warum, dass du dich jetzt so schnell hast können für den Gott entscheiden, dein Leben Jesus über. Ich habe einfach ein Problem. Ich sehe nicht warum und so weiter. Und da sagt er, weisst du Massa, das ist schon klar. Da sind wir zwei anders. Ich will es mit einem Bild vergleichen, hat er zu seinem Herr gesagt und gesagt, ich habe dreckige, verrissene Kleider an. Und jetzt kommt bei mir einer und sagt, los, zieh deine Hudeln ab, ich gebe dir ein neues Kleid, ich gebe dir etwas Schönes. Das kostet mich nichts. Ich habe meine Hudeln abgezogen und habe das neue Kleid angenommen und gesagt, danke vielmals. Du hast ein schönes Kleid an. Und jetzt kommt einer und sagt, zieh dein Kleid ab, ich gebe dir ein anderes. Ich gebe dir ein neues. Das heisst du, ja, das ist noch nicht nötig. Ich behalte meins noch an. Das ist der Unterschied zwischen dir und mir. Es ist der Maßstab. Wie schauen wir es an? Haben wir die biblische Brille aufgesetzt, um mein Leben in der Rückblende zu beurteilen? Oder hast du deine Brille noch drauf, um es zu beurteilen? Du musst den biblischen Maßstab nehmen und dann kommst du den richtigen Maßstab über, um das Leben zu beurteilen. Und dann brauchen wir das und dann wollen wir uns von ihm zu der göttlichen Gerechtigkeit verhelfen. Im letzten Vers sagt er nachher noch, für das, dass er seine Seele ausgeschüttet hat und den Verbrechern noch den Weg gezeigt hat und Fürbitte für die Verbrecher getan. Auch da ist er unser Vorbild. Wir erleben heute viel mit der IS und mit all dem um uns herum. Und meine Frage, das hat mich auch wieder gestellt, ich habe mich gefragt, Markus, was machst du? Verfluchst du die? Schimpfst du über die, die unseren Staat unterhöhlen und unterwandern und so weiter? Der Herr Jesus, er gibt uns da ein anderes Beispiel. Er sagt, er hat für die Fürbitte getan. Und wir wollen für all die Freunde, die er in sie geführt hat, in unser Land, wir wollen für die auch Fürbitte machen. Dass sie in dem christlichen Land, wo sie sind, dass sie da auch mit Christus konfrontiert werden. Nicht, dass sie in dem christlichen Land mit sämtlichen Religionen konfrontiert werden und am Schluss müssen sie sagen, von Christus habe ich nie etwas gehört und gesehen. Dass wir auch gerade in dieser Zeit, wo wir drin sind, immer wieder auch noch andere dürfen auf das hinweisen, was wir in ihm haben und ihm dürftet haben. Wir sind dankbar, dass Jesus für uns gestorben ist, dass wir Leben können haben, ewiges Leben. Er hat sein Blut vergossen, um unsere Sünden wegzunehmen. Er stirbt für uns, um uns wieder eine Beziehung mit ihm zu schenken, mit Gott zu schenken. Und der Herr Jesus will uns einmal rechtfertigen. Und darum, wenn wir die Erlösung, wenn wir das, was er für uns da hat und da beschrieben ist, dankend annehmen. Und wenn wir es haben, immer wieder danken und es weitergeben. Ich bete noch. Herr Jesus, ganz herzlichen Dank für dein Wort. Danke, Herr Jesus, aber auch für den Weg, den du gegangen bist. Dass du die Herrlichkeit beim Vater verlassen hast. Dass du Mensch geworden bist und dass du am Schluss den Kreuzestod erlitten hast für meine, für unsere Schuld und Sünde. Dass du nicht willst, dass ein Mensch verloren geht, sondern dass wir alle dürfen zu der Wahrheit kommen und das ewige Leben in dir überkommen. Danke, dass du auch heute Morgen jedem begegnest und begegnet bist durch dein Wort, durch deinen Geist. Und dass du auch weiter uns führst auf dem Weg dir nach, dass wir parat sind, wenn du wiederkommst. Amen.